bei Kasualien, bei manchen Konfirmandenunterrichtsstunden, Religionsunterricht, bei Elterngesprächen, Seelsorge, Evangelist zu sein. Aber die Hauptsache meines Lebens war bestimmt von leidvollen und auch interessanten Erfahrungen im Bereich der Verantwortung für die Volkskirche. Ich kann es auch hässlicher sagen, von der Kirchenpolitik. Und es war dann ein Vorrecht meines Lebens, dass ich nicht nur bei Pro Christ verantwortlich mitarbeiten durfte seit 92, sondern dass ich im Rahmen der Lausanner Bewegung seit 1980 in der Europaverantwortung und der Verantwortung in Deutschland mitwirken durfte, im Leitungsgremium des internationalen Lausanne. Und genau da war es unser Anliegen, dass nicht die vielen evangelistisch aktiven Freikirchen und Personalgemeinden die Sache der Evangelisation treiben, sondern dass die Evangelisation wieder übernommen wird von den Mainline-Churches, von den Großkirchen. Abgesehen von der anglikanischen Kirche, die ja seit 200 Jahren diesen evangelikalen Flügel hat, diesen evangelistisch ausgerichteten Flügel. Es gibt so manche Volkskirchen, die über evangelikal lächeln, die sind einfach formiert, die wissen nicht, was in der Welt Christenheit tut, dass das ein Begriff ist, der seit 200 Jahren feststeht. Abgesehen von diesem evangelikalen Flügel der anglikanischen Kirche, von Australien bis ans Ende von Kanada, abgesehen vielleicht von Skandinavien, ist es uns nicht gelungen, die Mainline-Churches für die Sache der Evangelisation zu erwärmen. Schade. Denn etwa ein Mann wie Peter Strauch hat uns im Zusammenhang mit Pro Christ gesagt, Leute, wir brauchen euch von den Landeskirchen. Für ein Gebiet, das von einer Mainline Church, von einer Volkskirche bestimmt ist, ist für einen Außenstehenden normalerweise, wenn ich Gott ein Wunder tue, der Sprung vom Niemandsland hinein in eine Freikirche viel zu groß. Das kommt ihm persönlich, seiner Familie, seinen Arbeitskollegen wie eine Sekte vor. Aber wenn die Volkskirche evangelisiert wird, das ist eine offizielle Kirche, das wäre die Sache. Also Sie sehen schon aus meiner Biografie, das Thema, das Sie mir gegeben haben, herzlichen Dank für die Einladung zu Ihnen, berührt schon mein Leben. Hat die Evangelisation Bedeutung für die Volkskirche? Da steht bloß noch das Wort dazu für eine sich verändernde Volkskirche. Was Sie damit meinen, weiß ich gar nicht recht. Denn in der Volkskirche gibt es viele Wünsche auf Veränderung. Ich bin ziemlich jungen Jahren hineingerutscht, fast zufällig in die Verantwortung deutschen Delegation für den Weltkirchenrat schon 61 und durfte mit all den Koryphäen wie Niemöller und Willje und Scharf engen Kontakt haben. Und ich habe es erlebt, wiederholt, wie Martin Niemöller, immerhin selber Kirchenpräsident, gesagt hat, die Volkskirche ist nicht kaputt zu kriegen. Konsistorium heißt Stillstand. Und damit wollte er nicht nur eine Übersetzung aus dem Lateinischen machen, sondern er litt darunter als alter Vorkämpfer von Barmen 1934 mit der Vorstellung nicht wieder Volkskirche, sondern Freiwilligkeitsgemeinde, die Gemeinschaft von Brüdern und Schwestern, so steht es im Barmen Bekenntnis, dass das nach 1945 nicht durchzukriegen war, sondern dass die konsistorial verfasste Volkskirche wieder erstanden ist und mit Hilfe der sprudelnden Kirchensteuer sich nur noch mehr verfestigt hat. Ist die Volkskirche zu verändern? Otto Dibelius hat es versucht. Er ist 1927 Generalsuperintendent der Kurmark geworden, jenes protestantisch, preußischen Gebietes, das allerdings kaum Erweckung erlebt hatte. Und fast gleichzeitig hat Otto Dibelius sein Buch veröffentlicht, Das Jahrhundert der Kirche, für den Renner. Innerhalb eines Jahres hat es 6 Auflagen erlebt. Weil Menschen sehnsüchtig darauf gewartet haben, dass doch die erstarrte, alte, lahm gewordene Kirche von den Freidenkern bekämpft in den Jahren der Weimarer Republik noch einmal gegen Ende des 2. Jahrtausends eine Glanzzeit erlebt. Abschlussjahrhundert als Jahrhundert der Kirche. Stattdessen erlitt die Kirche einen Imageverlust, wie es ihn nie gegeben hat seit Konstantin. Die Volkskirche gleich einer groß angelegten Staubecken mit imposanter Staumauer. Aber der Wasserstand ist weit unter die bisherige Niedrigstmarke gesunken. Wie reagiert Ihre Kirche darauf? Nur mit finanziellen und personellen Krisen? Szenarien, mit strukturellen Krisenszenarien, oder ist sie wirklich aus auf geistliche Veränderung? Dibelius wusste, dass die Kirche sich nur verändert, wenn es eine geistliche Erneuerung gibt. Und deshalb hat er als Generalsuperintendent der erstarrten Kurmark seine amtlichen Visitationen komplettiert, das heißt komplettiert, gekrönt dadurch, dass sie in erster Linie volksmissionarische Veranstaltungen in den Strukturen und Dörfern der Kurmark waren. Geistliche Erneuerung kann man nicht machen, aber man muss sie wollen. Und Dibelius wusste das, und das war ähnlich wie Julius Schmiewin, die geistliche Erneuerung der Volkskirche damit beginnt, dass Gott uns eine geistliche Erneuerung des Pfarrstandes schenkt, des Predigerstandes, all derer, denen das Amt der Verkündigung anvertraut ist. Es gab in der Kurmark keine Erweckung. Aber das hat Dibelius bis an sein Lebensende begleitet. Nicht bloß, Christ ist immer im Dienst, sondern wann schenkt uns Gott die geistliche Erweckung? Nur dann gibt es Veränderung in der Volkskirche. An Otto Dibelius sind mir 2 andere Dinge aufgefallen. Er zitierte gerne den Satz von Zinzendorf, wir sind des Heilands fröhliche Leute. Er tat es meist mit einem preußisch verkniffenen Gesicht, wir sind des Heilands fröhliche Leute. Zinzendorf war ja durch und durch Evangelist und Weltmissionar mit kühnen Konzeptionen. Und trotzdem sahen ihn die offiziellen Kirchen, ob Sachsen oder Württemberg oder wo er war, höchstens als exzentrischen Außenseiter an, nicht als ernstzunehmenden Vorwärtsdenker und Vorwärtsstrategen. Wie oft wurde er abgeblockt, ausgewiesen? Er, der Reichsgraf, Nikolaus Ludwig von Zinzendorf, durch Kirchenleute, durch Theologen des Landes verwiesen. Aber er hat es für sich persönlich praktiziert, nicht an dem Amt verzagen, uns fröhlich plagen. Des Heilands fröhliche Leute. Und darüber hat er mehr bewegt, als all seine geistreichen Kritiker zusammengenommen. Weltweit mehr bewegt und auch in Deutschland mehr bewegt, bis zum heutigen Tag. In einen Strukturen, im Blick auf Liebe, auf Frömmigkeit, auf Theologie. Das soll uns trösten, selbst wenn sich die Aktienkurse der Evangelisation an der volkskirchlichen Börse einschneidend nach unten zu verändern scheinen. Wir sind des Heilands fröhliche Leute und wissen, dass am himmlischen Börsenplatz die Sache der Evangelisation etwas anders gehandelt wird. Das andere, was mir bei Dibelius auffiel, war sein souveräner Umgang mit Themen, die man ihm gestellt hatte. Eigentlich regelmäßig zerpflückte er das Thema, das man ihm gestellt hatte, um freie Bahn zu bekommen für das, was ihm eigentlich wichtig war. Ganz so schlimm will ich es heute Mittag nicht machen, aber ein wenig wird schon in diese Richtung gehen. Das hat einen sehr persönlichen Grund. Ich habe die ganze volkskirchliche Thematik satt. Für den Rest meines Lebens möchte ich eigentlich bloß noch das Evangelium verkünden. Und mein echtestes Gebet ist, Herr, mach mich frei von der Kirchenpolitik. Bis jetzt ist noch nicht sehr erhört worden. Schließlich bin ich aus dem Spielfeld des kirchlichen Oberliga-Betriebs in die Kabine gehumpelt, blessiert, müde, erfolglos. So etwa, wie es den Spielern des VfB Stuttgart gehen muss, nach der 0-2-Niederlage gegen Freiburg und nach der 0-3-Niederlage gestern gegen Bayern. Solch ein Spieler, und wenn er Bobic heißt, möchte nicht gerne Auskunft geben darüber, wie denn nach seiner Meinung alles weitergehen soll, ob man einen neuen Trainer braucht oder... So ähnlich möchte ich auch so rasch wie möglich weg vom Fenster, wenn es um die Frage geht, kann sich die Volkskirche entscheidend verändern? Will sie sich überhaupt verändern? Wird sie sich verändern? Hat sie sich verändert? Diese Fragen möchte ich heute so rasch wie möglich hinter mich bringen. Darum formuliere ich einen ersten Leitsatz so. Je geringer der volkskirchliche Stellenwert der Evangelisation sein wird, desto notwendiger ist volkskirchliche Evangelisation. Je geringer der Stellenwert sein wird in der Volkskirche für die Evangelisation, umso wichtiger ist es, dass wir evangelisieren. Die Evangelisation des Volkes war bis 1945 beheimatet in freien Werken und Aktionen. Erst nach 1945 schuf die Volkskirche volksmissionarische Ämter. Vielleicht war sogar Joachim Braun, der von der Berliner Stadtmission nach Württemberg kam, einer der ersten, der von Bischof Wurm berufen wurde, innerhalb der Landeskirche, als Pfarrer der Landeskirche evangelistisch tätig zu sein. Diese Einrichtung der Ämter für Volksmission machen deutlich, die Volkskirche ist durchaus fähig zu Veränderung. Die Volkskirche ist lernfähig, wenn sie nur will. Damals nach 1945 hat man gemerkt, angesichts der von großem Leid Betroffenen, angesichts der von Nazi-Ideologie Verführten, angesichts der vielen Flüchtlinge und Neubürger, eines Volkes, dem alles Ideologische genommen war, haben wir mit der Botschaft von Jesus etwas zu sagen. Und die großen, von tausenden besuchten Gottesdienste in Kriegsgefangenenlagern bis hinein in die letzte kleine Dorfkirche waren ja die Emporenplätze bis zum letzten Platz gefüllt nach 1945. Hat man gesagt, Leute, das ist die Stunde, auch evangelistisch zu den Unentschlossenen, zu den Betrübten, zu den Enttäuschten hinzugehen und sie zu gewinnen. Jedoch hat sich seitdem die Situation verändert. Die Evangelisation wird in der Volkskirche mehr als nur stiefmütterlich behandelt. Zwar hört man neuerdings ganz ungewohnt aus dem Munde von manchen Präsides und Bischöfen sogar das pro Christ eventuell wichtig sein könnte und das evangelistische Handeln. Das Problem ist doch nur, dass der Stellenwert von bischöflichen Worten in der Volkskirche noch viel weiter abgesunken ist als der Stellenwert der Evangelisation. Tja, welcher Gemeindepfarrer hört überhaupt noch auf ein Wort eines Bischofs? Er ist Bischof dort, wo er ist. Das liest er nicht mal, Gemeindeblatt nimmt er nicht mal zur Kenntnis. Die Bedeutungslosigkeit der Kirchenleitung, der Bischöfe und Präses ist unglaublich geworden. Ich sage das als einer, der 6 Jahre in der Kirchenleitung mitgeschafft hat. Und der Fehler von uns Evangelikalen war doch, dass wir immer wieder gesagt haben, die Kirchenleitung, der Bischof muss. Der muss gar nichts mehr. Am besten schweigt er. Das war Zeit noch anders, zur Zeit von Dibelius und Niebeler und Lilje und Wurm. Aber es gibt noch andere Gründe, sehr viel emotionale Gründe, die auf Gemeindeebene die richtige Akzeptanz der Evangelisation verhindern. Ich nenne ein paar, obwohl die meisten von Ihnen bekannt sind. Da sehen Sie wieder ein paar alte Bekannte. A. In der Volkskirche hat sich ein Wahrheitspluralismus durchgesetzt als Dogma. Und wenn Sie heute Fundamentalismus suchen, dann können Sie ihn in erster Stelle dort finden. Die Wahrheit ist pluralistisch. Und wer etwas anderes vertritt, der gehört nicht mehr in unsere Mannschaft hinein. Interreligiöse Begegnungen, Gebetsveranstaltungen gelten als normal, aber nicht Evangelisation. Das Merkwürdige ist, dass dieser Relativismus als Stärke der Kirche versteht. Er versteht sich als Toleranz. Naja, ist absolute Gleichgültigkeit. Mangelndes Nachdenken. Beliebigkeit. In einem solchen Klima hat nicht nur der Evangeliumsdienst für Israel mit seiner Unterstützung von messianischen Christen schlechte Karten, so überhaupt die Missionierung von Menschen anderen Glaubens. Der Plan der EKD-Synode, das Missionswerk zusammenzuschließen mit allen anderen Entwicklungshilfswerken, macht deutlich, man versteht überhaupt nicht mehr, was Mission ist. Das ist ein Zweig von Entwicklungshilfe. Evangelisation wird in der allgemeinen Humanitätskirche unserer Tage als steriler Fundamentalismus empfunden, mit dem man nichts zu tun haben will. B. Erst recht wollen viele Theologen nichts mehr mit Evangelisation zu tun haben, weil sie die Evangelisation in einen Topf werfen mit der Bekenntnisbewegung. Nun ist durchaus so, dass von Anfang des Bekenntniskampfes, so ab 1950, führende, repräsentative Leute der Evangelisation sich mit anderen zusammen gewehrt haben gegen die Verfälschung von Bibel und Bekenntnis. Wilhelm Busch Essen hat gesagt, ich kann doch nicht auf den Freizeiten im Sommer junge Menschen zum Glauben führen und der ersten Religionsstunde im September wird ihnen das Beten und das Bibellesen vom Religionslehrer madig gemacht. So kontraproduktiv, das muss doch aufhören in der Kirche. Deshalb der Bekenntniskampf der Evangelisten, diese Geschichte des evangelistischen Interesses am Bekenntniskampf, muss erst nochmal geschrieben werden, auch wenn unser lieber Bruder Busch von Bayern der Kampf um die festen Burgen, da man es geschrieben hat, das hat noch nicht begriffen, dass das ein seelsorgerlich evangelistisches Anliegen war und nicht ein Rückzug in Trutzburg. Alle Evangelisten gehören durchaus dazu, aber so kein Grund dafür, pauschal anzunehmen, dass alle Evangelisationswilligen, Evangelisationstätigen pfarrerkritisch seien, theologiefeindlich, kirchenspalterisch. Aber leider urteilen viele Theologen so. Aber auch viele, die sich diese Schuhe nicht anziehen. Treue, aktive Gemeindepfarrer, die bis zum Umfallen in ihren Gemeinden arbeiten, ich kenne sie, haben ein großes, aber eine Aversion gegen die Evangelisation. Im Unterschied zu früher, da viele Pfarrer verstanden haben, ich brauche die besondere Evangelisation als eine besondere Veranstaltung. Als eine Ergänzung, als Komplettierung meines Dienstes an der Gemeinde. Ich kann nicht 51 Mal im Jahr sagen, komm zu Jesus. Da braucht es den Dienst des Evangelisten. Wenn ich all meinen Dienst evangelistisch tun würde, würde sie abschleifen. Aber ich brauche den von außen kommenden. der auch Seelsorge treiben kann, wenn meine Gemeindeglieder nicht zu mir kommen wollen. So wurde es früher verstanden. Heute ist ja auch für viele Gemeindepfarrer die Situation anders geworden. Sie sehen, wie der Gottesdienstbesuch abschmilzt, die Gemeindekreise kleiner werden, die Mitarbeiterkreise überaltert, die Opfer geringer. Und jetzt wollen sie was für die Kirche tun, mit einer Fülle von Aktivitäten. Von der Krabbelgruppe bis zum Seniorenkreis 1, 2 und 3 von Frührentner und Altersrentner mit Freizeiten. Die kommen kaum mehr zum Schlafen vor lauter Aktivitäten. Und wenn man so aktive Gemeindepfarrer sieht, sie können nur so staunen, was da getan wird. Aber, wenn man sich fragt, was wollen sie denn? Wenn ich als Prälat gefragt habe, was, wozu all diese Aktivitäten? Schiffbuch, ich will dort Menschen gewinnen. Ja, wofür? Ja, für die Kirche. Für die Gemeinde, dass ein schönes Gemeindehaus sich wieder füllt. Ja, und für Jesus, das wäre kontraproduktiv, wenn ich gleich mit Jesus kommen würde, mit der Bibel, mit zu frommen. Ich kann doch überhaupt, dass Leute in der Kindergruppe sammeln und Kleinkinderkrabbelgruppe, wenn ich nicht biblische Geschichten erzähle, dann kommen auch die Außenstehenden. Und dann kommt das andere dazu, wenn ich auch noch werbe für den Glauben an Jesus, unterstelle ich doch implizit den Fernstehenden, dass sie noch gar nicht richtig glauben. Sowas nicht. Nein, ich möchte Menschen gewinnen und nicht Menschen abstoßen wie der Evangelist. Also manchmal ist uns Evangelisationswilligen schon schwierig gemacht in der Kirche, dass wir gegen solche Emotionen ankämpfen müssen. D. Die Auswirkungen der geistlichen Grundlagenkrise der Volkskirche haben die Ebene der Gemeinde erreicht. Jetzt rumort es plötzlich quer durch Deutschland um neue Gemeindestrukturen. Nicht nur in Neuwied und im Gnadauer Verband um Modell 4 oder 3 oder 1, wenn Sie überhaupt noch durchsehen, gratuliere ich Ihnen. Es gibt Personalgemeinden, es gibt parochieübergreifende Gemeinden. Bitte benutzen Sie nicht den Begriff Richtungsgemeinden. Das ist von den Feinden derer erfunden, der Begriff Richtungsgemeinde, die etwas ändern wollen auf Gemeindeebene. Richtungsgemeinden haben wir längst zwischen Flensburg und Friedrichshafen. Ökologiegemeinden, Friedensgemeinden, das sind Richtungsgemeinden. Es geht um ganz andere Fragen, ob wir flächendeckend schaffen wollen, ob das Ideal ist, oder ob es Personalgemeinden gibt, und zwar nicht Kanzelschwalben des Pfarrs, sondern Gemeindeglieder, die sagen, wir 200, 300 Leute schließen uns zusammen, wollen Gemeinde bilden, missionarisch Gemeinde bauen, so wie das eigentlich weltweit außerhalb von Deutschland nicht der Fall ist. Aber wie gesagt, all diese Begriffe tauchen plötzlich auf und der treu arbeitende Gemeindepfarrer merkt, genau die gleichen Leute, die immer sagen, Herr Pfarrer, können wir nicht mal eine Evangelisation machen, sind die gleichen Leute, die sagen, müssen wir jetzt eine Gemeinschaftsgemeinde machen oder eine Richtungsgemeinde oder eine Personalgemeinde. Und sofort denkt der arme Pfarrer in seinem Herzen, jetzt kommt's raus, was hinter aller Evangelisation steht. Separation. Sie wollen sich absondern von meiner Gemeinde. Von meiner Hut des guten Hirten. So versteht ja jeder gute Gemeindepfarrer seine Aufgabe. Und plötzlich wird Evangelisation zusammengesehen mit Separation, mit Wühlarbeit. Ein letztes, und das wissen Sie am allerbesten, dass Pfarrer und andere Verantwortliche auf Gemeindeebene unter der immensen Last von Sitzungen, Verhandlungen und Verwaltungsaufgaben stöhnen, auch unter der Last der vielen Erwartungen, die fromme und weniger fromme Leute an sie haben. Es fängt mit dem Alter an, wir sollten einen möglichst jungen Pfarrer haben, aber mit viel Erfahrung im Pfarramt, nicht? Er soll von morgens bis abends Hausbesuche machen, aber wenn ich zu Hause mal anrufe, ist niemand am Telefon. Idiotische Erwartung. Da zerbrechen manche Pfarrer und viele Gemeindepfarrer sind einsam, wie sie es kaum vorstellen können. Und jetzt kommen auch noch so ein paar fromme Leute, die sagen, wir sollen doch Progress machen, wir sollen neu anfangen machen. Ah, Willow Creek Kongress, das war wunderbar, wir sollten Ähnliches machen. Wir sollten es professionell machen, Herr Pfarrer, Sie müssten professioneller das Theaterstück an der Weihnachtsfeier Kinderkirche machen. Und der Pfarrer kann nur noch in der Stille stöhnen, auch das noch. Aber hinter dem allem stehen noch andere Veränderungen, wesentlich tiefer greifende Veränderungen, als dies, was weithin emotional bestimmt ist. Und sie betreffen alle westlichen Religionsgemeinschaften. Ich habe dieser Tage bei Michael Wolfson gelesen, er konstatiert, von der allgemeinen Verweltlichung moderner Gesellschaften ist auch die jüdische Gesellschaft erfasst worden. Auch wir Juden haben uns weithin von der Religion entfernt. Alles, was Sie jetzt haben, Streit, Walzer, Dohnanyi, Bubis, ist streitlos nicht. Um das Innerste der jüdischen Religion geht, um Dinge, die uns täuschen können. Wir müssen den Satz eines Juden verstehen, auch wir Juden haben es weitgehend von unserer Religion entfernt. Der katholische Philosoph Nikolaus Lobkowitz Eichstätt schreibt, auch die katholische Kirche ist in der Gefahr, eine Moralisiererin zu werden, Stellung nimmt zu Sozialfragen, Abtreibungsfragen, Ehefragen, und darüber die Verkündigung wesentlicher Glaubenswahrheiten zurückstellt. Doch dabei wird übersehen, dass die Botschaft Jesu Christi darin besteht, dass wir gerettet werden können, obwohl wir Sünder sind. Die Botschaft Jesu besteht nicht darin, dass wir vollkommen Tugendhafte sein sollen. Und schon vor Jahren hat der große Publizist Walter Dirks bedauernd festgestellt, vermutlich würde sich der Großteil des gegenwärtigen Christentums integrieren in einen allgemeinen Humanismus, in ein Christentum, das letztlich keine Kirche mehr ist. Es wird nur ein kleiner Rest bleiben. Dieser Rest ist für das Christentum entscheidend. Dieser Rest stellt ein Ausrufezeichen dar, der alles Menschliche in Frage stellt, das sich in sich selbst erschöpfen will. Dieser Rest wird dann den unverzichtbaren eigentlichen Ruf Christi erklingen lassen. Aus der Kultur hinein in das Reich Gottes. O quae mutatio rerum. O Jerum, Jerum, Jerum. Heißt im Studenten. Da hat sich einiges verändert in unserer Gesellschaft und in den großen Religionsgemeinschaften, erst recht in unserer protestantischen Kirche, von Ausnahmen abgesehen. Und es ist kein Zweifel, dass die Richtung, die eingeschlagen wird, jetzt mit verstärkter Geschwindigkeit befahren werden wird. Und darum wird das die Temperatur, das kirchliche Klima für die Evangelisation frostig bleiben, meiner Meinung nach erst recht eisig werden. Aber sowohl Lobkowitz wie Walter Dirks machen deutlich, lasst euch doch nicht mitreißen. Dann seid ihr eben der Rest, der gegensteuert. Ihr seid für das Christentum entscheidend. Macht doch nicht bloß in Moral. Bringt doch die eigentliche Sache, den Ruf Jesu aus der Kultur, aus der Gesellschaft ins Reich Gottes. Die Verkündigung, die festhält an wesentlichen Inhalten des Evangeliums, um sie glaubensweckend auszurichten, ist unverzichtbar für die Gemeinde Jesu, für die wahre Kirche. Und jetzt genug davon, können Sie überhaupt noch, bei mir kommt noch einiges. Aber jetzt gestatten Sie mir bitte zwei weitere Leitsätze sozusagen als Ermutigung angesichts dieser etwas trostlosen Bestandsanalyse und zugleich ist eine Blütenlese dessen, was mir in Ruhestandsjahren zuteil wurde. Nächster Leitsatz. Gott beruft Evangelisten, gerade in Zeiten geistlichen Notstandes der Kirche. Ein Zitat von Philipp Friedrich Hiller, der im nächsten Jahr, am 6. Januar, seines 300. Geburtstag hat: Großer Gott, wenn Ärgernisse und Verführung in dein Volk einbrechen wie eine Sturmflut, dann setzest du Menschen wie Pfeiler in diesen Strom, an denen sich andere festhalten können. Großer Gott. Wenn die Sturmflut da ist, da gibt es noch ein paar. Hat er Auslegung zu Elia gesagt, aber er hat auch sicher dran gedacht an seinen großen Lehrer und Seelsorger Johann Albrecht Bengel, der gelitten hat darunter, dass er abgeschrieben war von der Wissenschaft, der begabteste Theologe seiner Zeit. 30 Jahre lang musste er sich mit 10- und 11-jährigen Buben abgeben. Und dann hat ihm Gott klar gemacht, 5 oder 6 von diesen jungen Burschen, wenn ich Gnade gebe, könnten das Gewürz geben für das ganze Herzogtum. Das hat er erlebt, mit Magnus Friedrich Roos und Philipp Friedrich Hiller. Ein paar Leute, die als Pfarrer den Pietismus in Württemberg heimisch gemacht haben, so heimisch, dass sogar das Konsistorium das Pietismusreskript erlassen hat, dass der Pietismus einen festen Platz in der württembergischen Kirche hatte. Aber schon 70 Jahre nach dem Pietistenreskript sah es wieder total anders aus. Die Pfarrer hatten sich ganz von den Stunden zurückgezogen. Sie wollten es mehr mit der kirchlichen Ungebundenheit halten, welch entlarvender Ausdruck, mehr mit der kirchlichen Ungebundenheit. Das königliche Konsistorium hat eine Liturgie und ein Gesangbuch kreiert, das rationalistisch, seicht bestimmt war. Tausende sind ausgewandert nach Russland, um nicht im gottlosen Württemberg sein zu müssen. Württembergischer König hat Korntal als ein Refugium erlaubt, die Brüdergemeinde, dass nicht alle nach Russland auswandern, sondern ein paar da bleiben. Ihr dürft euer eigenes Gesangbuch haben, eure eigene Liturgie. In jenen Jahren hat der junge Theologe Ludwig Hofacker konstatiert als Vikar von Stetten, die allgemeine Kirche ist in gewissem Sinn heidnisch geworden. Also wenn der heute Bruder Mockler, wenn der sagen würde, und morgen wird es in Idea stehen, Schäfbuch sagt auf dem Hesselberg, die Kirche ist in gewissem Sinn heidnisch geworden, dann bekäme ich wirklich ein Disziplinarverfahren. Aber der hat das frei weggesagt, die allgemeine Kirche ist in gewissem Sinn heidnisch geworden. Und genau diesen Jungen, schwerkrank, nervlich angeschlagenen Ludwig Hofacker hat Gott berufen, zwischen 1823 und 25, 2 Jahre, von Januar 1823 bis 25, seinen Schrei zu tun, wie er sagte. Und auch noch ein paar Mal in Rielingshausen, der württembergischen Pampa. Bevor dann im November 1828 Gott das Fragment dieses Lebens abgebrochen hat, als Hofacker gerade 30 Jahre alt war. Was er hinterließ, waren einige für den Druck bereitgestellte Predigtmanuskripte und ein etwa 25 gleichaltrige Theologen umfassender Freundeskreis. Und durch beides wirkte Gott auch noch lange nach dem Tod von Hofacker weiter. Mitten in einer Zeit, da der Geist des Antichristentums noch stärker Württemberg ergriff. Antichristentum in dem Sinn, Menschen glaubten an einen Gott, der die Sonne, die Sterne geschaffen hat. Aber Jesus brauchen wir nicht. Christus, weg mit ihm. Christus ist die gleichgültigste Sache der Welt. Schon damals. Wir dürfen nicht meinen, heute erst hätte Unglaube angefangen. Da hinein hat der junge Hofacker gewirkt. Seine Verkündigung war komprimierte Jesusverkündigung, komprimiertes Erlösungsangebot und das in einer Dringlichkeit sondergleichen. John Stott würde heute sagen, with a sense of urgency. Dringlichkeit. Nicht eine beliebige Meinung, die du anhören kannst und nicht. Ergreife die Erstversöhnung. Hofacker hat immer wieder gesagt, spring doch hinein in dieses Meer von Erbarmen. Glaubenssprung, spring doch hinein. Kluge Leute haben gerade anlässlich des 200. Geburtstages von Hofacker im April dieses Jahres etwas daran herumgemäkelt, dass Hofacker so wenig ekklesiologisch gedacht, gesprochen habe. Er habe viel zu wenig die Kirche als Heilsanstalt herausgestellt. Das war der springende Punkt bei Hofacker, bei diesem Urevangelist. Es geht doch nicht um die Kirche, sondern es geht um Menschen. Und wo es um die Ehre des Erlösers Jesus geht und damit um die Rettung von Menschen, da ist kirchlich nicht andersherum, wo Oberkirchenratserlasse eingehalten wird. Wo es unter Ehre Jesu willen um Menschen geht, wo ich die Seelen von Menschen suche, da ist kirchlich. Hofacker hat von sich selber gesagt, Gott hat mir vielleicht die besondere Gabe gegeben, mich in die Seelen von Menschen hineinversetzen zu können. Ihm standen Menschen vor Augen, arme Menschen, die so oft Stroh anstatt Futter bekommen. Und denen wollte er Jesus bezeugen als Halt, als Erlöser, als Heil, als den großen Fürsprecher beim Vater. Zitat von Hofacker: Wir müssen den Menschen das Allereinfachste sagen, was zu ihrem Heil dient. Man muss es ihnen viel, viel einfacher sagen, dass sie einen Heiland haben. Und dann ging es gleich zielstrebig darauf los, wer denn dieser Heiland sei und was er getan habe. Man kann nicht populär genug predigen, nicht einfach genug. Sie können sich kaum vorstellen, wie schnöde die offizielle Kirche diesen begabten Prediger behandelt hat. Tausende von Stuttgarter Bürger haben eine Petition unterschrieben, er möge doch einen Predigtplatz in Stuttgart bekommen. Ach nein, sie haben nach Rielingshausen gesagt. Wirklich, württembergische Pampa haben sie versetzt. Und Hofacker bekam zu seinen Lebzeiten den Hass der Christusfeinde, wie er sagte, zu spüren. Er sagte kurz vor seinem Sterben zu seinem Freund Albert Knapp: Wie froh will ich einmal sein, wenn ich drüben bin. Wenn mein Körper volle 6 Fuß tief unter der Erde liegt und sie gegen mich nichts mehr vermögen, als über meinem Sarg herumzustampfen. Wenn sich als Evangelist manchmal einsam vorkommt, verkannt, verlästert, denken Sie an den Hofacker. Wie froh will ich sein, wenn sie mich nicht mehr herumtreten. Und deshalb, weil ihm der Kot der gelehrten Welt, wie er sagen konnte, gleichgültig war, wollte er einseitig, ganz auf der Seite Jesu sein, auch ihm verachtet werden. Wenn Sie alles zusammenzählen, der ganzen württembergischen Kirchengeschichte, gab es vermutlich sehr wenige, die so viel kirchlich relevant gewirkt haben, wie Hofacker. Wenn das biblische, entschiedene Christentum in Württemberg überwintert hat, dann ist es entscheidend Hofacker zu danken und dem Kreis der 25 Freunde dieser kleinen Gruppe und den Predigtbüchern. Evangelisten kümmert sich um der Ehre Jesu willen um Menschen, die sich nach Erlösung sehnen. Ja, Dringlichkeit, die Erlösungsbotschaft verkündigt. Das tun sie auf Gottes Ruf hin gerade dann, wenn die äußere Erscheinung der Kirche kümmerlich ist, der geistliche Zustand der allgemeinen Kirche mehr als bekümmernd, wenn das eigene Ergehen kummervoll ist. Also Gott beruft Evangelisten als Pfeiler, an denen sie andere festhalten können. Ludwig Hofacker war einer von ihnen. Gerade in Notzeiten der Kirche. Kommt ein weiterer Leitsatz, den habe ich formuliert, weil ich weiß, dass viele einwenden könnten, man, so mag es zu Zeiten von Hofacker gewesen sein, also vor 175 Jahren, aber den modernen Menschen, so Zeitgenossen, treibt anderes um als die Sehnsucht nach Erlösung. Ihm kann man auch nicht kommen mit dem Aufruf zum Glaubenssprung. Man muss dann mindestens schon andere Bilder, andere Begriffe gebrauchen. Überhaupt kann man heute davon reden, dass die Kirche in gewissem Sinn heidnisch geworden sei. Gerade weil ich all diese Einwände weiß, möchte ich Ihnen eine Entdeckung mitteilen. Ich habe sie bei modernen Schriftstellern gemacht. Weil wir nicht im Ruhestand sind, hat meine Frau und ich bewusst auf die Glotze verzichtet. Und wir haben 3 Jahre herrlichster Entdeckung in der modernen Schriftstellerei gemacht. Wir vertun viel zu viel Zeit an der Glotze. Normalerweise sehen wir ja nicht viel, gell? So, abends mal kurz. Peter Hane guten Tag sagen. Und dann noch ein bisschen danach, bis 23:30 oder so. Der wichtigste Knopf in unserem Haushalt ist der Ausknopf am Fernseher, den wir so selten finden. Also wie gesagt, wir haben uns eingelebt in moderne Schriftstellerei. Und ich, Schriftsteller sind ja das Gewissen einer Generation. Dabei ist uns das aufgegangen, weil wie viel Sehnsucht nach Erlösung bei modernen Menschen da ist. Ich möchte es aufzeigen an einem der großen Schriftsteller unserer Tage, an John Updike. U-P-D-I-K-E, den großen amerikanischen Romanschriftsteller. Eine der Schlüsselgeschichten dieses Erfolgsautors, sie hat auch zugleich mit ihrem Titel den Titel des Sammelwerks gegeben, heißt Spring doch! Updike erzählt, wie er seine Kinder enttäuscht hat, im Schwimmbad, spring doch! Und er hat dann doch nicht seinen Sohn aufgehalten, er ist beinahe ertrunken. Die Frau hat gesagt, hilf mir am Skihügel herunter, ich halte dich, komm, fahr runter! Und sie ist gegen den Baum geknallt. Er hat Menschen enttäuscht, mit seinem Auf los! Und wie oft wurde er selbst enttäuscht, mit anderen, die sagen, pack's doch, just jump. Dann fällt sein Blick, als seine Frau ihn verlassen hat, auf die Dollarnote, in God we trust. Ist in Amerika aufgedruckt. Ist dieser Glaubenssprung möglich, dass wir Gott trauen? Diese Gottesfrage hat nach dem Glaubenssprung, so aktuell ist das nicht, hat Updike nie losgelassen, bis hin zu seinem neuesten Erzählwerk Gott und die Wilmots, im Amerikanischen heißt es Wilmots Saga, aber es geht um Gott. Warum sind eigentlich die merkwürdigen Helden der Updike'schen Erzählungen nicht einfach Agnostiker? Warum bekennt Updike selbst, ihn treibe ein verzweifeltes Streben nach Glauben? Der Atheismus, den er in Harvard University kennengelernt hat, hat ihn eher abgestoßen, ist oberflächlich. Wir brauchen doch Gott, so heißt es bei Updike. Aber während ich das schreibe, beunruhigt es mich, ich verramsche etwas Kostbares, ja den Kostbaren. Gott darf doch nicht das erfundene Echo meines Selbst sein. Das Gott gibt, weil ich ihn brauche. Aber wie kann Gott mehr sein? Zitat Updike, ohne eine übernatürliche Rettungsaktion ist unser irdischer Zustand hoffnungslos. Ohne eine übernatürliche Rettungsaktion ist unser irdischer Zustand hoffnungslos. Und das sagt der Updike, der das pralle amerikanische Leben schildert, mit Golfspielen und Baseball und mit der Hauptangst, nicht alt zu werden oder mindestens nicht alt auszusehen und Geschäftserfolg zu haben. Und wenn man keinen Geschäftserfolg hat, den zu tarnen und mit all dem, vielleicht erschrecken Sie drüber, dass ich John Updike erwähne mit seinen überaus deftigen, beinahe abstoßenden, pornografischen Szenen, jedem Buch. Aber er sagt es in seiner Self-Consciousness, in seiner Rechnungsablegung über sein eigenes Leben, für mich ist der ganze Sexbetrieb, der unseren Kopf beherrscht, von dem der moderne Mensch nicht loskommt, genauso schlimm wie Krieg, Blut, Verderben in unserer modernen Welt. Wie kommt es dazu, dass Updike dieses amerikanische Leben, das doch auch mir oft so faszinierend wird und überhaupt nicht fühlt, wir haben einen Teil unseres Herzens in Amerika verloren, sagt, das ist doch Publik. Eng begrenzt. Woher kommt die Sehnsucht nach Erlösung, woher das Fragen nach Gott? Es kommt nicht von den Kirchen. Das ganze Werk von Updike bis zu dem Buch Gott und die Wilmots ist eine Abrechnung mit den amerikanischen Kirchen.
während wir noch wallfahrten zu Willow Creek machen. Weil er sagt, der Niedergang der amerikanischen Gesellschaft ist ein Niedergang des amerikanischen Christentums. Updike rechnet in fast allen seiner Büchern mit der Kirche hart ab. Echtheit hat er gerade noch vielleicht bei seinem lutherischen Vater in Pennsylvania erlebt, der Kirchenvorsteher war, bei seiner etwas merkwürdigen Sonntagsschullehrerin, aber die war echt. Und danach kam nicht mehr viel an Überzeugendem. Jetzt merken Sie die Kirchenkritik. Ich konnte nie verstehen, warum man Kirchen baute und zu Gottesdiensten ging, wenn man nicht an die Göttlichkeit Jesu glaubte oder an die Wirklichkeit Gottes. Offenbar will man in unseren Kirchen nicht zu viel der Vernunft zumuten, aber trotzdem dem Bedürfnis nach etwas Transzendenz nachkommen. Offenbar gibt es das nicht bloß in Westdeutschland und in Amerika, liebe Brüder und Schwestern. Das war zu allen Zeiten die Not im Volk Gottes, dort wo Gott Großes getan hat, dass sie das lebendige Quelle verlassen haben und sich löchrige Zisternen gegraben haben, die kein Wasser geben. Zwei Drittel der Bibel sind Altes Testament, die diese Geschichte wieder und wieder sagen. Warum soll es denn bei uns anders sein? Und warum dürfen wir nicht so einsam sein wie die Propheten Gottes im Alten Bund? Bei Updike und bei seinen Helden ist das Sehen nach Erlösung aus ihnen selbst herausgebrochen. Updike schilderte sehr packend an zwei Situationen, an zwei körperlichen Problemen, die ihn seit Jugendtagen begleiten. Das sind einmal seine schlechten Zähne, das Gefühl nach jedem schweren Zahnarzteingriff schildert Updike merkwürdigerweise in religiöser Begrifflichkeit. Es war, wie wenn eine Bekehrung den Geist mit erhöhter Klarheit erfüllt. Es war wieder ein Beweis dafür, dass es Erlösung gibt, man kann neu erstehen. Mit Zahnarzt. Und das bei Updike ernst gemeint hat, nicht bloß jetzt bin ich wie ein neuer Mensch, sondern dann muss es doch auch mit all dem anderen, was mich belastet, möglich sein. Strand jedem nur erhaschbaren Sonnenstrahl aus, in Massachusetts, später verbrachte er halbjahresweise in der Karibik, unter der Glut der Karibiksonne. Und dann schreibt er, es war, wie wenn ich Erlösung im Herrn gefunden hätte. Diese Floskel wird zwar oft in schummrigen Kirchen gebraucht, aber für mich wurde sie fühlbare Wirklichkeit, wenn ich mit der verhassten Schale der tief zerstörten Haut unter der Glut der Sonne lag. Da wurde ich weggeholt, da wurde ich erlöst von Monstrosität und Schmach. Erlösung durch das sich Aussetzen einer neuen Wirklichkeit, einer neuen Wärme. Ach, liebe Brüder und Schwestern, jede unserer evangelistischen Freizeiten könnte so eine Chance sein. 14 Tage aussetzen einer neuen Wirklichkeit. Wenn es nicht bloß fromme Leute wären, die bei unseren Freizeiten mitgingen, sondern auch die, die es brauchen. Soweit Updike, aber auch bei anderen modernen Schriftstellern können Sie auf die Sehne nach Erlösung stoßen, nach Erlösung von körperlichen, beschwerten, beruflichen Sorgen, aber auch von der Nichtigkeit alles Tuns. Wenn Sie mal so alt sind wie ich, fragen Sie, was ist überhaupt dabei herausgekommen? In 7 Jahrzehnten. Von der Vergänglichkeit, zu der wir verdammt zu sein scheinen, von der Schuld, die wir unausweichlich auf uns laden, vom Teufel, der mitten in unserer Welt bis in die privateste Sphäre hinein los ist, von Dämonien aller Art bis hin zur Erlösung von kosmischer Bedrohung. Verlorenheit gibt's nicht irgendwann mal nach dem jüngsten Gericht. Wir sind doch mittendrin in der Verlorenheit. Die Frage ist, ob wir heute erlöst werden. Und als Evangelisten müssen wir, wenn wir wirklich die Seele des modernen Menschen suchen, den Mut aufbringen, Erlösung wieder in neutestamentlicher Tiefe zu erfassen und auch zu verkünden. Als Erlösung vom bösen Personen. Jesus hat uns gelehrt, erlöse uns vom Bösen, dürfen wir beten. Von allen Dämonien, von der Gewalt des Teufels, wenn es ihnen hilft, sogar Klaus Berger macht dazu Mut, dass wir wieder davon reden müssten, dass wir vom Teufel erlöst werden können. Aber sie können sich auch an Jesus direkt wenden. Das ganze Wirken Jesu. Von seinem ersten Auftreten bis zum Kreuz. Jetzt kommt der Fürst dieser Welt, aber er hat keine Macht über mich. War ein Ringen mit dem Satan. Und Jesus ist kommen, der starke Erlöser. Der Stärkere ist er. Den Johannes bezeugt hat, der Stärkere kommt. Es ist zu wenig, wenn wir uns als Evangelisten an gängige Trends anhängen. Immer die Gefahr des Evangelisten, der Evangelist ist hellhörig, der weiß, was tut. Aber sind viele Evangelisten sehr schnell Nazis geworden, weil sie dachten, das ist dran. Es gibt eine nationale Sehnsucht. Es gab auch beim Aufkommen der grünen Bewegung, der Ökologiebewegung, einige Evangelisten, die sensibel waren, das treibt heute junge Menschen um, und beinahe wurden sie zu Häuptern der Grünen. Und die Jesusbotschaft ist zurückgetreten. Wir dürfen uns nicht an Trends anhängen, etwa an Mystik, wie sie wieder Dorothee Sölle entdeckt hat und Jörg Zink, ganz olle Kamelle von Ernst Troeltsch, nicht Ende des letzten Jahrhunderts. Wenn man die verschiedenen Gruppierungen und Tendenzen der Christenheit sammeln will, muss man in Mystik machen. Wenn Sie auch mitmachen wollen. Oder mit dem Sakramentalismus, Ritualisierung, wie er erschreckend in unseren Kirchen um sich greift. Ich verstehe, was in gutem gemeint sein könnte, mit Segenshandlungen, Diskussionen mit Segen und so weiter. Aber eine Ritualisierung, was wir heute haben. Wir sollten den bekannt machen, der als Erlöser in die Welt gekommen ist. Jesus ist kommender, starker Erlöser. Das war Jesu Botschaft von Anfang an, glaubt an das Evangelium, bin gekommen zur Erlösung für viele, komm doch. Jetzt spring, mach diesen Glaubenssprung. Wenn schon das Bungee-Springen in unserer Welt so modern ist, als Herausforderung, als Mutprobe, warum fordern wir eigentlich nicht auf und sagen, spring doch mal diesem Jesus in die Arme. Dieses Seil hält. Du springst nicht ins Verderben. Kurz, die Volkskirche verändert sich nach der spröden existenzialistischen Welle, kam die Welle des weltverändernden Aktionismus. Nach ihm kommt als dritte Welle die diffuse Religiosität und Mystik und die religiöse Überhöhung von sogenannten Schwellenritualen. Konfirmation als Initiationsritus zum Erwachsenwerden, Taufe als neue Form von Namensgebung. Der Glaubenssprung ist rar geblieben, der Ruf zum Glaubenssprung, er wird auch rar bleiben, wird keine Mode werden. Gott sei Dank nicht Mode. Aber er wird auch heute Menschen helfen, dieser Ruf zum Glaubenssprung. Er wird die Botschaft Jesu aufnehmen, komm, komm, mühselig und beladen. Vielleicht haben Sie erwartet, dass unter dem Thema einer sich verändernden Volkskirche auch die ganze Debatte um andere Gemeindestrukturen, neue Gemeindestrukturen angesprochen wird. Schließlich habe ich mich in dieser Sache weit aus dem Fenster gehängt. Und ich bin überzeugt, dass sich das Entstehen von bekenntnisorientierten Personalgemeinden gar nicht verhindern lässt, auch wenn sich die Landeskirchen noch lang dagegen sträuben. Aber ob solche Gemeinden der Evangelisierung unseres Volkes dienen, ist mir noch nicht klar. Ich lebe in einer Bekenntnisgemeinde in Kompern und weiß, wie schwierig es ist, über die Grenzen dieser bekenntnisorientierten Gemeinde hinaus die wirklich fernstehenden Suchen zu erreichen. Aber letztlich helfen uns solche Strukturdebatten gar nicht viel weiter. Ich habe mehrfach mein totales Unverständnis dafür geäußert, dass die Kirche offensichtlich verschläft, den Übergang zu wagen und anzupacken von der früheren Nachwuchskirche, das hat geklappt, vom Kindergarten, Religionsunterricht, Konfirmandenunterricht hinein in die Gemeinde. Es klappt heute nicht mehr. Von Nachwuchskirche hin zur missionierenden Gemeinde. Von der Kirche, die orientiert ist am Ideal der Flächendeckung, dass von Flensburg bis Oberammergau jeder Quadratmeter einer Gemeinde zugeordnet ist. Das klappt heute nicht mehr. Wer in einer Gemeinde Heimat gefunden hat, möchte auch dort bleiben, wenn er sich 40 Kilometer durch Umzug verändert hat. So, wir brauchen Personalgemeinde. Und die dritte Änderung ist die notwendige Änderung, dass wir nicht mehr hierarchisch von oben, vom Oberkirchenrat und Synode aus gegliedert sind bis zum Papst, klappt doch schon heute nicht mehr. Sondern dass wir Gemeindekirchen haben, die sich überlegen, was können wir für die Gesamtheit der Kirchengemeinden tun. Das wird gar nicht viel sein. Aber dass noch ein loser Verbund von Gemeindekirchen da ist, hätte längst gewagt werden müssen, aber sei es drum, vielleicht erleben Sie es, ich erlebe es nicht mehr. Die Strukturdebatte bringt uns allein nicht weiter. Evangelisation, ob die Kirche Zukunft hat, entscheidet sich an der Evangelisierung. Also Evangelisation als besondere Aktion, Verkündigungsaktion, aber auch evangelistisch wahrgenommener Dienst in Gemeinschaften und Gemeinden. Die Kirche wird nur Zukunft haben, wenn es in ihr Glauben gibt. Und Glauben wird es in der Kirche nur geben, wenn wir ganz neu Jesus Christus ernst nehmen. Nicht uns und unsere Aktion, ihn. Und Glaube und Leben kann nur wachsen, wenn wir ganz neu die Bibel ernst nehmen. Nicht wie in so vielen Hauskreisen als Sprungbrett, dass wir einen Text lesen und dann reden wir über die Probleme, die wir sonst haben. Sondern dass wir bohren, hineinbohren ins Wort der Schrift. Und wenn wir nicht weiterkommen, sagen, jetzt überlegt sich jeder bis zum nächsten Dienstag, was das meinen könnte. Leben kann nur wachsen, wenn wir in die Bibel wieder hineinkommen. Die Evangelisation stellt sich dieser dreifachen Aufgabe. Kirche hat Zukunft, wenn es Glauben gibt. Glaube kann nur wachsen, wenn Jesus ernst genommen wird. Glaube und Leben kann nur wirklich gedeihen, wenn die Bibel ernst genommen wird. Das ist im Fokus der Evangelisation. Es ist ein Vorrecht im Leben eines Christenmenschen, wenn er an diese Aufgabe erwecklich seelsorgerlicher Verkündigung gestellt wurde. Wir haben Anlass zu unüberbietbarem Selbstbewusstsein. Das Amt, das die Gerechtigkeit predigt, hat Herrlichkeit. Denken Sie nicht bloß an Menschen und ihre Kritik. Amt, das die Versöhnung predigt, hat Herrlichkeit. Ein letzter Gedanke, ein letzter Leitsatz. Die Sache der Evangelisation hat viel Anlass zu großer Zuversicht. Zu allen Zeiten war die Auswirkung der Evangelisierung größer, weit größer, als man eigentlich erwarten könnte aufgrund des großen Widerstandes. Der Wunderkraft Gottes zu verdanken, dass erweckliche Verkündigung nicht in einem volkskirchlichen Winkel verdampfte. So geschah es bei vielen gängigen Theologien, die nach 30 Jahren vergessen waren. Wenn Sie in Ruhestand gehen und Sie überlegen, welche Bücher Sie nicht mehr brauchen. Ach, wie viele Bücher, die ich vor 25, 30 Jahren gekauft habe, als das Tollste vom Tollen. Weg, erledigt, nicht mehr interessant. Sache der Evangelisation hat Zukunft. Sie hat auch immer wieder Einzelne, auch viele volkskirchliche Pfarrerinnen und Pfarrer und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ermutigt, geweckt, gelehrt, verändert. Erst recht fand die Evangelisation geradezu gierige Aufnahme im Kirchenvolk. Wie viel Sauerteigwirkung geht bis heute aus von evangelistischen Videos, Kassetten, Songs, Büchern, Liedern, Verteilschriften und gerade hinein in den Raum der Kirche. Ich bin in meinen kirchlichen Diensten, Jugendwerk in Württemberg als Prälat, in viele der württembergischen Kirchengemeinden gekommen. Da bin ich immer wieder auf Gemeinden gestoßen, wo man sagt, gut, Leute, was habt ihr für einen Kirchenbesuch? Was für soll abkündigen? Opfer 1200 Mark am letzten Sonntag. Und das sind alles eure Mitarbeiter im Kindergottesdienst. Wie kommt's denn? Drumherum sind doch lauter Gemeinden, da ist Verband der Erde. Ja, bei uns hat um die Jahrhundertwende Elias Schrenk evangelisiert. Oder nach 45 war mal Max Fischer zu Vorträgen da. Oder im Dritten Reich war Wilhelm Schäfer, der kleine CVD-Evangelist da. Evangelisation hat in den Volkskirchen Gemeinden eine unglaubliche Nachwirkung, weil Gott Gnade dazu gibt. Und wenn Sie noch alles dazu rechnen, was auch durch die Publikation von Karl Heim, dem evangelistischen Professor, von Helmut Thielig, Wilhelm Busch, und jetzt Basil Weiler. Heute lebt es nicht mehr aus, nicht? Sonst gibt es Kraft zwischen Ihnen und Peter Hane oder sonst was. Wer mehr durch Bücher erreicht. Aber was an guter Wirkung bis an die Betten von Sterbenden kommt, bei zu Leidtragenden, unsagbar. Wir haben Anlass zu viel Zuversicht. Wir wollen Jesus nicht durch unseren Kleinglauben daran hindern, bei uns eine große Tat zu tun. Und deshalb lasst uns herauskommen aus dem Quengeln, aus dem kleingläubigen Quengeln, aus aller Angst um die Zukunft von Evangelisationsstellen und von Ämtern für Volksmission. Es kann sein, dass das sehr schnell gestrichen wird. Dass auch unsere Gemeinschaftsverbände und Missionswerke gar nicht mehr das Geld haben, evangelistischen Dienst in großem Maß zu tun. Dann fangen wir wieder an wie ein kranker kleiner Ludwig Hofacker in Rielingshausen. Dass wir irgendwo in einer Gemeinde tätig sind, nebenher evangelistisch tätig sind. Es liegt doch auch hier nicht an der Struktur, sondern dem, was uns erfüllt und als Auftrag und Gabe gegeben ist. Vielleicht hat Gott ganz neue Strukturen für die Sache der Evangelisation bereit. Bis zum Ende der Tage wird Jesus der treue Zeuge bleiben, so heißt es in der Offenbarung. Und er will an seiner Seite treue Zeugen haben, die das Wort des Evangeliums ausrichten, auch unter Verfolgung. Also durch Leute, denen durch nichts die Gewissheit genommen werden kann, wir sind des Heilands fröhliche Leute. Danke Ihnen.
Was hast du noch? Wir danken unserem Bruder Prälat Schäffbuch für diesen tollen Überblick aus der Geschichte in die Gegenwart und ein Ausblick, mutmachender Ausblick in die Zukunft. Es kam ja mal in diesen Tagen so eine Stimmung auf, sind wir Evangelisten eigentlich noch notwendig, werden wir noch gebraucht? Und das war jetzt ein gutes Wort, wir werden noch gebraucht. Und ich bin so dankbar, dass ich in der Bayerischen Landeskirche als Evangelist arbeiten darf. Ein Haufen Stellen werden gestrichen bei uns im Amt für Gemeindedienst. Unsere drei Stellen werden nicht gestrichen, im Gegenteil. Es kommt noch eine halbe dazu. Dafür sind wir sehr dankbar. Also bei uns in Bayern ist es so, dass es der Landeskirche am Herzen liegt, das evangelisiert wird, auf vielfältige Art und Weise. Und wir wollen das nutzen. Das als kleines Bekenntnis. Ja, jetzt Fragen, Rückfragen. Welche Fragen möchten Sie unserem Prälaten stellen? Bruder Holmer. Sie haben noch das Mikrofon? Ah ja. Sie sagen es schon. Weiter? Sind alle so fröhlich? Helmut?
In den letzten Jahren habe ich mich immer wieder gefragt, das Übel nach meiner Einschätzung der Kirche ist ja die theologische Ausbildung. Und wenn man an der Quelle wenig Einfluss hat oder keinen Einfluss hat, was gibt es dann noch für Möglichkeiten, entscheidend hineinzuwirken in diese ganze ausgeglichene Situation? Ich bin gerade am Sonntag zurückgekommen von einer Evangelisation in einer Stadtkirche, ehemaliges Zonenlandgebiet, dass sie das eben so sagten, von Leuten, die evangelisiert hatten, da 40, 50, 80 Jahre. Da war ja kaum jemand in der Stadtkirche, von der Volkskirche. Es waren halt nur Gemeinschaftsleute, die zusammen mit der evangelischen Kirche dort die Evangelisation veranstalten. Also mich persönlich fühle ich das schon manchmal sehr. Man kommt nach Hause, das einzige Gespräch, das ich in diesen Tagen hatte, war, dass nachher ein Pfarrer im Ruhestand kam, nach dem Thema Wiedergeburt und Glaubensgewissheit, dass ich doch jetzt nicht der Taufe den entsprechenden Raum eingeräumt hatte. Das war das einzige Gespräch. Damit kann ich mich auch fertig werden. Ich mache das Geschäft jetzt über 20 Jahre. Und es bewegt einen, wenn man Menschen zu Jesus führt, die offene Tür, Satan sind ja seit wirklich manche da, aber wir sind ja auch noch im Dienst im kleineren Rahmen. Wie können wir, wo werden ansetzen, für uns noch heute auf tiefergehende Wirkung und weitere Wirkung zu erreichen? Ist es nicht irgendwo eine Möglichkeit, ich habe mich nie um diese Dinge gekümmert, genau, so, das sind keine Ausschüsse für mich. Aber es bewegt mich doch, diese theologische Ausbildung, da wird vielen jungen Leuten das begreifbar. Das kann man machen.
Gut.
Also es hat mich, als ich im württembergischen Jugendwerk 10 Jahre lang sein durfte, als Mitarbeiter auch immer bewegt, wenn der Fritz Geiser evangelisiert hat und danach kam Aussprache oder vorher der Eberhard Stammler. Da gab das eine lebendige Aussprache bei mir nicht. Da hat Fritz Geiser gesagt, bleib du bei dem, wie Gott dich geprägt hat. Ein richtiger Evangelist überlegt immer schon die Einwände, die kommen könnten, und spricht da hinein. Deshalb gibt es nachher keine Diskussion mehr. Und der Eberhard Stammler als Journalist möchte Wellen aufrühren. Der ist Advocatus Diaboli, und nachher melden sich uns, also ich bin nicht mit einverstanden. Und so weiter. Es ist auch die Frage bei einer Aussprache, ob es sein muss, deshalb ist viel wichtiger, dass Sie ergänzen. Zweite für eine Aussprache. Sonst ist ja immer üblich, dass man sagt, wer möchte jetzt was sagen, wer ist dagegen, wer möchte einen Beitrag geben, kommt in unserer evangelischen Kirche der Augenblick der Meditation, der absoluten Ruhe. Und endlich streckt jemand, man ist ungeheuer froh, dass er bestreckt, der sagt, könnten wir nicht bitte das Manuskript auch schriftlich haben? Ist heute nicht mehr nötig, nachdem es Tonbänder gibt. Aber Allerschwierigste bei solch einer Diskussion ist ja das Ping-Pong-Spiel. Jeder von uns hat doch noch so viel Intellekt, dass er an irgendeiner Stelle eines Referats einhaken kann. Da bin ich mit einig, ich sehe das anders. Deshalb sind oft die Diskussionen so unbefriedigend, wenn sie nicht zur Wahrheitsfrage, nicht bei uns jetzt, aber die Diskussionen, in denen Sie drinstehen. Also ich bin langsam dazu übergegangen, dass ich bin nachher da, von mir aus bis heute Nacht um 2 Uhr, wer mich sprechen will, ich bin zur Verfügung. Aber nicht, dass ich jemand irgendwie produzieren will, der über die Allversöhnung spricht oder die Entrückung oder irgendwas, ob man Blutwurst essen darf und den ganzen Segen eines Abends kaputt macht. Das ist bei Ihnen nicht der Fall. Also Abdeig, Ub Dieke, John Ub Dieke hat geschrieben, ohne eine übernatürliche Rettungsaktion ist unser irdischer Zustand hoffnungslos. Also nicht Gesellschaft, unser irdischer Zustand, dass ich Schuld auf mich lade, dass ich nicht genüge, dass ich begrenzt bin, ohne Rettungsaktion, übernatürliche Rettungsaktion, so irdischer Zustand hoffnungslos. Jetzt zu Ihrer Frage, da war sehr viel drin, reizt mich sehr viel dazu zu sagen, aber ich habe mein Limit überschritten, obwohl wir fast alle ja dafür bezahlt werden, dass wir reden. Ich habe meine Zweifel, ob heute noch die theologische Ausbildung wirklich so entscheidend Schuld trägt am desolaten Zustand unserer Kirche. Das war mal, die große Erschütterung ist durch theologische Einbrüche gekommen, ob das Schleiermacher war oder Martion in der ersten Christenheit. Ich habe es erlebt als Prüfungsvorsitzender in Tübingen durch 6 Jahre, dass die Professoren, wir haben da gläubige Leute, Stuhlmacher und Hofius und Hengel, Jeremias, die sind verzweifelt über das, was die Kandidatinnen und Kandidaten geboten haben. Die haben gesagt, wo haben die das denn mitbekommen? Die haben das auch nicht in Münster und München mitbekommen, bei uns gleich gar nicht. Es gibt heute unter Theologen eine geheime Strömung, die eigentlich nur sagt, die Welt wird nur anders, wenn wir sie verändern, dieser Aktionismus. Und jetzt kommt diese neue Welle der Mystik, der Meditation. Es kommt nicht von Professoren, aber die Professoren haben auch, ich möchte nicht von Schuld reden, aber die neutestamentliche Wissenschaft hat sich so verfranzt, dass heute kein ernstzunehmender Mensch mehr die Zeit und den Verstand hat, alle Einzelergebnisse im vordersten Graben der neutestamentlichen Wissenschaft zur Kenntnis zu nehmen. Wenn Sie mal sehen, was im Alten Testament sich tut in der Exegese, das ist ein Widerstreit von Meinung. Wenn Sie heute noch kommen und sagen, Pentateuch ist ja wisst, Elohim sei, es gibt's ja schon lange nicht mehr, wissen wir schon, ganz andere Strömungen, es war alles ganz, Sie können es kaum mehr zur Kenntnis nehmen, was im Alten Testament tut. Und da, wenn ein Student clever genug ist, sagt er, wie das Schulmeisterlein Wutz vom Jean Paul, dann mache ich meine eigene Theologie. Ich assoziiere, ich höre ein Wort und das nehme ich als Sprungbrett und dann mache ich meine eigene Theologie. Die heutige Not ist die Assoziationstheologie, die modernistische, aber es gibt auch eine fromme Assoziationstheologie, dass man ein Wort liest und sagt, das heißt für uns heute, das meint. Nichts das meint, Auferstehung ist Auferstehung, nicht das meint, dass man für den anderen da ist oder sowas, wird heute die kühnsten Brücken geschlagen und es klingt fromm. Also ich glaube nicht, dass die Theologie nur allein dran schuldig ist. Wir haben natürlich heute bis hinein in kirchenleitende Positionen, aber vor allem in Pfarrseminaren, Predigerseminaren, die Revolutionäre der 68er Revolution. Das sind begabte Leute, das sind tüchtige Leute, die können wir nicht einfach bloß von Stellen ausschließen, aber die prägen heute eine junge Generation. Das ist eine Not, aber bei den Professoren würde ich es nicht in erster Linie suchen. Zur Taufe. Das ist ja ein Punkt, über den wir uns endlos streiten, auch in der Christenheit, die Bibel und Jesus ernst nehmen will. Warum nehmen wir eigentlich nicht ganz schlicht 1. Korinther 10 ernst? Sie sind alle durchs Rote Meer getauft worden, alle unter Mose, sie haben alle den einerlei Geistlichen dran getrunken. Aber an den meisten von ihnen hatte Gott keinen Gefallen. Sagt der Paulus hinein in den Sakramentalismus, den es in Korinth gab. Getauft sein und Abendmahl nehmen macht's nicht. Das ist wunderbar, das sind herrliche Erfahrungen, das macht's nicht. Warum halten wir uns nicht einfach auch bei Leuten, die groß von der Taufwiedergeburt reden? Es gibt viele Friedrich Hiller, der große schwäbische Liederdichter, hat gesagt, meine Taufe freut mich mehr als mein natürlich Leben. Es gibt auch gute Christen, die sich an der Taufe freuen. Ich habe meine eigenen Kinder gern zur Taufe gebracht. Und ist er in einem Christenhaus, das Jesus leben will und den Kindern biblische Geschichten erzählt und mit ihnen betet, ist doch nur normal, dass man sie auch als Kinder zur Taufe bringt. Und wenn jemand sagt, ich möchte es erst, wenn sie eigenen Glauben haben, dann geschieht das, wie ich es im weiten Bereich meiner eigenen Familie erlebt habe, dass der 12-Jährige kam und sagte, zu den Eltern, ich möchte getauft werden. Ja, bring erst mal die Pubertät hinter dich, dann wollen wir sehen, ob dein Glaube echt ist. Als er mit 17 kam, die eigentliche Belastung kommt erst noch. Dann müssen plötzlich die Eltern entscheiden oder andere, wann der Glaube echt ist. Sie kommen aus dem, überall, wo sie anpacken, aus dem Dilemma nicht heraus. Außer Evangelisten, die sagen, nimm doch Jesus ernst. Wir haben vor ein paar Tagen den 70. Geburtstag von Walter Sommer gehabt, der hat erzählt, in der Nachkriegszeit eine Freizeit mit Theo Kübler, dem damaligen Leiter des Jungmännerbundes, und er hat eingeladen zum Abschluss, zum Abendmahl. Und dann hat er gesagt, ich komme aus einer Freikirchenfamilie, ich bin noch gar nicht getauft. Und da hat Theo Kübler gesagt, hast du Jesus lieb? Ja, das habe ich. Dann darfst du zum Abendmahl. Wir müssen wieder aufs Zentrum zu. Alles andere sind doch Sekundärkriege, was wir im Augenblick führen. Und wir müssen doch so weit kommen wie der Apostel Paulus. Habe ich überhaupt bei euch in Korinth jemand getauft? Ja, ich glaube den nicht. Vielleicht ja. Und wenn Leute sagen, Römer 6, die getauft sind, die sind in Christus getauft, ist das ja keine Feststellung. So haltet euch dafür. Wenn ihr wirklich getauft sein wollt, dann haltet euch dafür, dass ihr mit Christus gestorben seid. Nehmt das in eurem Leben ernst. Also wir müssen mehr über Bibelstellen wirklich miteinander arbeiten, ackern und sagen, wenn Sie Interesse haben, dann sitzt wir da noch eine halbe Stunde zusammen. Lest mal wirklich Römer 6 und 1. Korinther 10. Ich habe den Eindruck, wir haben heute eine Überbewertung der Taufe und sowohl bei den Glaubenstaufleuten wie bei den Kindertaufleuten. Und wir dürfen die Taufe nicht durch den Glauben an Jesus ersetzen. Aber da können Sie jetzt wirklich anderer Meinung sein. Das besser als Anregung.
Oder Bruder Mocker. Ist ja schon gegangen.
Gibt's noch was? Noch eine Frage? Also. Manfred, ein Lied und der Bernhard Rebsch betet noch mit uns.
Herr, wir wollen einfach Danke sagen, dass in dir absolut alles liegt. Mach unsere Gedanken, unsere Herzen still und wach und offen vor dir und schenke uns das Verlangen, in dir einfach verwurzelt zu sein, damit du handelst und arbeitest. Und wir eine innere Ruhe in dir haben dürfen, weil du der Herr bist, weil du bald wiederkommst, weil du in dieser Zeit hier auf der Erde arbeiten und handeln möchtest. Dein Freund. Ich danke dir für all das, was du gehört hast. Segne und gebrauche jeden Einzelnen.
Amen. Amen. Amen.